Willkommen zum Chaos-Seminar. Heute mit dem Thema Mailos Mailhändler. Es geht um E-Mail. Ja, E-Mail. Es gibt zwei bedeutende RFCs, die E-Mail spezifiziert. Das ist einmal 821 und 822 und halt alle fortfolgende. 821 beschäftigt sich damit, wie Mails übertragen werden, also das Simple Mail Transfer Protocol, und 822 ist, wie Mail Messages aussehen, das Format von Mails. Zum Format von Mails will ich gar nicht viel sagen. Wer hat keine Ahnung, wie Mails aussehen im Quelltext? Okay, ganz kurz, es gibt einen Header und es gibt einen Body. Die sind getrennt durch die erste Leerzeile. Die erste Leerzeile trennt der Header vom Body. Alles, was da drin steht, ist reiner Text. Und im Body ist Freitext. Also da darf man einschreiben, was man will, da gibt es keine Auflage dafür. Im Header sind es einzelne Einträge, die immer vorne ein Component Name haben, also wie der Header heißt, dann Doppelpunkt und dann der Wert von dem von der Header-Zeile. Also ein Header kann zum Beispiel to sein, also wo dann to, Doppelpunkt statt, der heißt to, und der Wert sind alle Adressen, an die die Mail gehen soll. Und wenn man ziemlich lange Header-Zeile hat, dann kann man die falten, also man bricht sie um, und die umgefaltete Zeile, die muss vorne eben mit einem Whitespace anfangen. So viel sollte da eigentlich reichen. Nachher wollen wir sicher auch noch Mails sehen. Und dann könnt ihr euch das angucken. Zum Transfer von Mails. Da will ich ein bisschen was nachzeichnen, wie das aussieht. Also quasi die Mail-Transfer-Architektur, wie sie heutzutage ist. Wir haben hier einen User Bob und der will eine Mail schicken. Der hat einen Mail User Agent, mit dem verfasst er die Mail. Dann gibt es sowas, das heißt Mail Submission Agent. Mit dem schickt er die Mail ab. Zum Mail Transfer Agent. Der schickt sie dann zum richtigen nächsten Mail Transfer Agent. Der hat einen Mail Delivery Agent angeschlossen, der die Mail in irgendeiner Art von Storage ablegt. Und da haben wir wieder einen User, der ist vielleicht Jake. Und der hat hier auch einen Mail-User-Agent, um die Mail dann nachher zum Lesen. Und Mail-Retrieval-Agent und nochmal ein Mail-Delivery-Agent. Der hier holt die Mail von hier ab. Und der Mail Delivery Agent, jetzt geht mir der Platz ein bisschen aus, packt sie hier wieder in eine Mail Storage und hier liest er dann die Mail. So, jetzt hätten wir hier einen Rechner. Hier haben wir einen Rechner. Das hier ist auf einem Rechner. Und das hier unten ist ein Rechner. So sieht das in etwa heute aus, heutzutage. Früher hat es sowas nicht gegeben und sowas hat es auch nicht gegeben, da war das ein bisschen anders. Aber heute sieht es in etwa so aus. Der Mail-User-Agent, das ist das, was quasi als Übertrager in realer Welt sein Schreibtisch wäre. Da hat er Briefpapier und da hat er Vorlage, Vordrucke, da erstellt er die Mails und da hat er auch seine sonstige Mails. Und das ist hier. Und der MTA, das ist dann das Postamt, da wird die Mail dann weiter verschickt. Aber der Übergang hier, das macht er nicht selber, sondern er lässt das, sagen wir mal, sein Kind machen. Also er schreibt seine Mail am Schreibtisch, übergibt zum Kind, das Kind rennt zum Postamt. Also das hier ist sein eigenes Haus, das Postamt, und übergibt sie da ein Mail-Transfer-System. Und dann wandert die Mail hier, heutzutage meistens auf dem direkten Weg, früher über mehrere Stationen, zu dem Postamt, das zuständig ist für den Bereich, wo der Empfänger ist. Und das ist der MDA, das ist der Beamte, der da sitzt und die Mail ins richtige Postfach einsortiert. Es gibt also Postfächer bei der Post, wo meistens Firma dann ihre Mails da einliefern lassen und dann einmal in der Woche die abholen. Der User hier, der holt die Mails nicht selber ab, sondern das macht sein Onkel. Sein Onkel rennt, heutzutage ist ein übliches Intervall vielleicht 10 Minuten, alle 10 Minuten rennt sein Onkel zur Post, guckt, ist jetzt Post im Postfach und kommt dann wieder zurück. Man sieht es an dem Pfeil, das hier ist ein Pull-Vorgang. Alles andere sind Push-Vorgänge, aber hier das ist ein Pull-Vorgang und bei dem rennt eben sein Opa ziemlich oft umsonst zur Post. Und wenn er dann Mails gekriegt hat, dann übergibt er das der Oma. Die Oma, die legt die Mails dann auf Stapel auf dem Küchentisch. Und der User Jake, der schnappt sich dann seinen Stapel am Schreibtisch und liest dann und sortiert die Mail dann eben ins richtige Fach ein, in seine Ordner und was weiß ich, oder antwortet dann und dann geht es halt einfach in der anderen Richtung wieder zurück. So viel zum groben Bild. Hier oben die MTAs, typische Implementierungen sind das Sendmail, Postfix, Exim, sowas ist ein MTA. Die ganzen MTAs haben alle auch ein MDA einbaut, zumindest in der spartanischen Form. Aber man kann auch ein vielleicht besserer MTA oder ein fähigerer MTA wählen, das wäre ein Procmail. Procmail ist ein MDA, wie hier oder wie hier, der eben ein bisschen mehr Features hat. MRA, da wäre Fetchmail ein Beispiel. Mit Fetchmail kann man eben Mails abholen lassen. Und Fetchmail, Procmail. Also das liest man oft in einem Zusammenhang. Aber das ist auch wieder oft kombiniert. Da gibt es das Programm FDM. Das steht für Fetch and Deliver Mail. Und das ist eben eine Kombination von den zwei. Wegen dem sind die auch so nah aneinander zeichnet. Und die MUAs, um die geht es halt eigentlich, weil MMH ist ein Mail-User-Agent. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, da weitere Beispiele dafür zu finden. Weil wenn ich jetzt sage Thunderbird, das passt eigentlich hier nicht mehr so richtig. Weil Thunderbird deckt alles ab, was unterhalb der gestrichelten Linie ist. Und genauso Outlook oder Evolution oder Apple Mail oder was auch immer. Ich denke, das wird auch das sein, was ihr so nutzt. Da möchte ich mal kurz rumfragen, wer benutzt Thunderbird? Ja, 2/3 etwa. Wer benutzt Evolution? Einmal. Das ist der Standard-Mailer von GNOME, benutzt aber seltsamerweise kaum jemand. Wer benutzt Mutt? 1, 1,5. Oh, da hättet ihr ein bisschen mehr erwartet. Was benutzt ihr sonst? Emacs? GNUs heißt das. Wer benutzt das? Du? Einer? Stark, cool. Sonst Apple Mail vielleicht welche? Outlook Express. Gibt's? Gibt es sonst noch irgendwelche Unix-Mail-Programme? K-Mail? Ah, KDE, okay. Bitte? Klaus-Mail. Ah, sehr gut. Klaus-Mail, mit dem habe ich auch angefangen. Also ich habe am Anfang Sylphid Klaus verwendet. Jetzt heißt es nur noch Klaus. Das war 2005. Und habe dann ein Jahr später auf Mutt gewechselt. Mutt ist halt in der Kommando, also im Terminal, es ist kein Kommandozeile-Programm, sondern es hat halt so eine Cursors-Oberfläche. Und Mutt ist einfach keine schlechte Wahl, mit dem kann man einfach nichts falsch machen. Das wird von ziemlich vielen benutzt und es hat, hat so alle die Features, die ein Programmierer sich so wünscht. Und auch Verschlüsselung und Signierer und so ist alles ziemlich komfortabel damit möglich. Also wenn ihr gerne im Terminal schafft, dann verwendet Mutt, da könnt ihr da eben nichts falsch machen.
Oder MMH.
Oder MMH. Ja, nach 3 Jahren habe ich dann gedacht, ja, Mutt ist eigentlich ganz nett, aber irgendwie, es fehlt mir noch so ein bisschen was. Es ist von seinen Konzepten, von seiner Architektur ist halt eben et so toll, wie ich es gern hätte. Und dann war ich eben auf der Suche und bin über NMH, zu den Namen kommen wir gleich, NMH, New Mail Handler, darüber bin ich gestolpert und das war dann konzeptionell das, was ich wollte. Nämlich, ich konnte mir das E-Mail-Setup so aufbauen und NMH war eben nur hier mein MUA. Und außerdem war eben das ganze Konzept von NMH auch noch dabei, also komplett auf der Kommandozeile und kein Cursus oder so, sondern, ja, zeige ich euch dann schon noch, wie das dann konkret aussieht. MMH, um das es heute geht, ist nur das. Nur der MUA und sonst gar nichts. Und das ist mir wichtig, dass eben nur der eine Teil abdeckt wird. Das ist anfangs nicht so komfortabel, weil plötzlich muss man sich mit mehreren Programmen rumschlagen. Plötzlich muss man sich hier irgendwas einrichten vielleicht. Plötzlich braucht man hier was, das davor eben alles Thunderbird übernommen hat oder Mutt oder so. Aber aus konzeptioneller Sicht macht es Sinn, das zum Trennen. Und es ist vor allem auch eine Sache der Codegröße. Also wie viel Code will man verwalten oder will man da selber mal noch reingucken können? Es geht immer um freie Software, aber die Programme, die man nutzt, wann guckt man schon mal in der Code rein? Wann ändert man schon mal was, das man gern anders hätte? Und das ist halt bei so riesen Programmen einfach nicht mehr möglich, was ich schade finde. Deshalb mag ich kleine Programme und deshalb eben auch der Ansatz, das ein bisschen besser aufzuteilen.
Welchen MSA verwendest du?
MSA und MTA ist genau das Gleiche, technisch. Aber die machen halt verschiedene Aufgaben. Also eigentlich, man kann die austauschen. Und ich habe eben hier ein MTA laufen, Maskmail, eben auch das Projekt, über das ich schon erzählt habe. Genau, ist natürlich klar, dass ich das verwende. Also man muss hier quasi sich ein MTA auf der lokalen Maschine einrichten. Wobei das auch so etwas Minimalistisches wie SSMTP sein kann oder Nullmailer, das nichts macht, außer die Mails rauszuschicken an irgendeinen Mailserver, der es dann weiterschickt. Gut, jetzt mal zu den Begriffen. Wir haben von NMH, von MMH erzählt. Angefangen hat alles mit MH. MH steht für Mailhändler. Und das war 1978, 1979, also schon vor ewige Zeit da, in der RAND Corporation. Und die haben ein Mailsystem gehabt, das hat MS geheißen für Mail System. Also damals hat man das noch ein bisschen einfacher gehabt wie heute. Und das war monolithisch und das war groß und das war fett. Und irgendwie war das jetzt so das, was man wollte. Und dann sind zwei Leute, die haben dann sich überlegt, wie könnte man das besser machen. Wie könnte man das modular aufziehen? Und hinter Memo verfasst, einfach ein internes Memo, mit dem Vorschlag für einen Mailhändler. und haben eben beschrieben, wie sie sich das vorstellen, wie das funktionieren kann. Das war das irgendwo hier in Dynamakit, Stockton Gaines und Norman Shapiro. Das Memo ist dann mal abgelegt worden und ein Jahr später neu aufgegriffen worden von Bruce Borden. Und der hat einen Prototyp entwickelt. Es war nämlich so, das Memo war da und das Management hat aber irgendwie gesagt, ja, das überzeugt uns nicht, funktioniert das überhaupt mit Einzelprogrammen und so. Und der Bruce, der hat dann einfach das mal genommen, ein paar Wochen lang mal implementiert, ein kleiner Prototyp, und hat damit demonstriert, dass es funktioniert. Und erst dann ist überhaupt dazu gekommen, dass es umgesetzt worden ist. Also es war wichtig, im Prototyp zu sehen, dass es überhaupt funktioniert. Und dann war das Management auch gleich dann begeistert und hat gesagt, ja gut, dann mach halt auch. Aber davor halt nicht erst, wo es soweit war, wo sie es eben live gesehen haben. Ja, wie sind die Konzepte da dahinter? Das eine ist, wie sind Daten abgelegt? Und davor hat es das Mbox-Mail-Format gegeben. Das heißt, alle Mails sind in einer Datei und hintereinander und getrennt durch eine Zeile, die mit from Leerzeichen anfängt. FROM Leerzeichen, das sind die Trenner. Und da sind die ganzen Mails hintereinander. Und im MH-Format ist das anders, da ist eine Mail in einer Datei. Also jeder Mail hat eine extra Datei. Und in einem Ordner sind dann eben die ganzen Mails von dem Ordner. Davor war es eine Mbox-Datei und da sind alle Mails hintereinander. Die Mails sind da drin in dem Format, wie man sie kriegt. Also 1:1, die werden einfach dann eingeschrieben. Und so verbleibt sie da auch. Und wenn man Mails rausschickt, dann erstellt man quasi so eine Vorlage und schickt die dann wieder genau in dem Format raus. Das ist ziemlich simpel. Man muss da nicht viel Aufwand betreiben da dafür, sondern man speichert sie einfach so ab. Die Mails kann man dann in Ordner packen und die auch hierarchisch anordnen. Das ist im Mbox-Format geht das nicht. Da hat man eben halt, man kann mehrere so Mboxer haben, aber das so Ordnerkonzept gibt es da nicht. Bei MH gibt es das Ordnerkonzept. Die einzelnen Mails in einem Ordner sind dann hinten als Name einfach aufsteigende Nummer. Erster Mail heißt 1, nächster 2. Und deshalb gibt es dann eine Reihenfolge in dem Ordner. Und zum Angucken von Mails gibt es ein Programm Show. Das zeigt dann eine so eine Mail an. Und dann wird da ein Kontext gespeichert. Also im Kontext wird gespeichert, in welchem Ordner man momentan sich befindet und welche Mail man momentan anguckt. Also was man von der Unix Shell kennt, das aktuelle Arbeitsverzeichnis, so gibt es da eben halt einen aktuellen Ordner. Das kann der Kernel nicht von mir übernehmen, sondern das muss halt dann, müssen die Programme selber irgendwie abspeichern, den Kontext. Ja, und dann kann ich eben sagen, mit dem Next-Kommando kriege ich eben nächste Mail. Und dann sage ich wieder Next und dann kriege ich wieder nächste Mail. Sowas ist möglich, also schrittweise durch Mails durch zum Laufen und die jeweils anzeigen zum Lassen. Oder ich kann den Ordner wechseln. Das, was in der Unix Shell CD ist, das heißt da halt eben Folder. Und dann wechsle ich in einen anderen Ordner. Und ich kann eine Mail in einen anderen Ordner verschieben. Auf der Shell wäre das MV und bei MH heißt das eben Refile. Und dann sage ich eben, speichere die Mail in dem Ordner. Das ganze MH, die ganzen Programme sind so Toolchest wie die Unix-Toolchests. Also die klassischen Unix-Programme, die mit denen man Dateien bearbeitet, mit Dateien arbeitet. So gibt es da Programme, mit denen man mit Mails arbeitet. Und eben in der gleichen Art, also um eine Mail anzuzeigen, um sie woanders nachzuschieben, um sie zum Löschen, um eine Mail zum Verfassen, um auf eine Mail zum Antworten, um eine zum Forwarden. Und so gibt es alles als Einzelprogramme, die eben auf dem gleichen, auf einheitlicher Databasis arbeitet und die einen gemeinsamen Kontext haben. Das ist das, was grundsätzlich verschieden ist zu den E-Mail-Programmen, die ihr kennt, die monolithisch sind. Da ist alles in dem Programm und das macht das alles irgendwie intern. Und da ist es eben so, das sind Einzelprogramme, die ein gemeinsamer Kontext sind und man arbeitet auf der Shell, wie wenn man halt bei Unix mit Datei arbeitet. Das ist deine Unix-Shell ist das. Und da ruft man Programme auf. Das ist eben das Tolle, dass man deshalb natürlich da alles andere, was du in der Shell zur Verfügung hast, hast du da plötzlich auch zur Verfügung. Also man kann Ausgaben mit SED bearbeiten. Oder sowas, das ist kein Problem. Man kann an jeder Stelle in dem ganzen Prozess kann man eigene Skripte einbauen oder Sachen automatisieren. Weil es eben arbeitet wie auf der Shell ist und nicht, also ja, Dateimanagement auf der Shell oder im File Manager. Der Unterschied ist wie E-Mail Internetprogramme, die ihr kennt, und E-Mail mit MH. Ja, dann hat die Bay Rand das dann eingesetzt, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und dann ist die University of California ist dann ins Spiel gekommen, und zwar in Irvine und in Berkeley. Die haben dann die Weiterentwicklung von MH übernommen. Da waren jetzt ein paar Studenten, vor allem Marshall T. Rose und John L. Romain. Die haben da ziemlich viel Energie reingesteckt, um eben an MH zum Arbeiten. Aber noch ein Dutzend weitere Studenten, die das eben interessant gefunden haben. Und das war so Mitte der 80er Jahre etwa, hat das angefangen, wo die ziemlich aktiv waren. Ich weiß nicht, ob da bei Rand dann überhaupt noch was gelaufen ist oder ob sich das einfach verschoben hat, die Entwicklung. Ein paar von denen waren dann auch bei RFCs beteiligt, also gerade Marshall T. Rose, der hat mit dem IETF, egal, auf jeden Fall die halt das Internet und das Ganze koordiniert. Ich glaube, da war er sogar mal Präsident oder so. Er hat selber auch RFCs geschrieben und eben auch E-Mail-RFCs und die sind dann eben in MH direkt implementiert worden. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre ist dann MIME aufgekommen. MIME heißt Multipurpose Internet Mail Extension. Danke. Das ist das, was ihr kennt an E-Mail, nämlich, dass es sowas gibt wie Anhänge. Man kann plötzlich Dateien verschicken. Man kann Bilder verschicken, alles das hat es davor so nicht gegeben, zumindest nicht Umlaute, ja, alles was nicht ASCII ist, das war davor nicht standardisiert möglich. E-Mail ist eben nur ASCII-Text, das ist ganz wichtig, und wenn man sowas wie ein Bild, das sind Binärdateien verschicken will, dann muss man die mit UUEncode eben in ASCII umwandeln und dann reinschreiben, wie man die seltsame Zeichen wieder zurückkriegt zu dem Dataformat, wie es davor war. So hat man das davor eben manuell gemacht und mit MIME hat es dann Strukturen gegeben, um das automatisiert zu machen, um so ein Konzept von Anhänge oder alternative Darstellungsformen vom gleichen Inhalt, wie zum Beispiel die Mail als HTML und als Plaintext parallel, dass ich dann der Benutzer, der Empfänger raussuchen kann, was er lieber sich anzeigen lässt. Sowas ist da dazugekommen. Und sonst auch ganz eine Menge Sachen. Und MH war damals die erste Implementierung von MIME. Also da ist zum ersten Mal umgesetzt worden. Ja, und dann hat auch so Mitte der 90er Jahre das dann aufgehört in Berkeley und in Irvine. Die haben nicht mehr weitergemacht mit MH. Ich weiß nicht, was der Gründe waren. Auf jeden Fall etwa zum gleichen Zeitpunkt hat dann Richard Coleman das Ganze aufgenommen und hat NMH ins Leben gerufen, das einfach MH war, aber er hat halt umgebaut. Und zwar hat er es vor allem anpasst an MIME und an einfach das, was sich im E-Mailing geändert hat. Und damit ist auch MH aus dem universitären Bereich rausgekommen, so ins Internet. Plötzlich war es eine Internet-Community, die entwickelt hat. Vielleicht 10, 15 Entwickler, die da irgendwas mal gemacht haben. Und so 3, 4, 5, 6, die wirklich viel gemacht haben über die ganze Jahre. Das ist immer wieder so im Wechsel. Insgesamt ist die Community eher klein und auch eher alt. Das MH stammt aus dem Ende der 70er Jahre und das ist weit vor Linux, das ist weit vor typische Internetprojekte, wo Linux eben so ein Paradebeispiel ist, wie man im Internet Projekte entwickelt. Aber MH ist auch aus Zeiten vor GNU und also das ist wirklich uralt und die Art, wie die Community funktioniert, die ist eben auch ein bisschen älter. Also man darf da nicht mit heutigen Erwartungen rangehen. Es ist auch so, dass die meisten Leute, die da dabei sind und aktiv sind, auch ein bisschen älter sind. Also ich bin ja jetzt nicht so alt und das war dann schon ganz nett, wenn man dann halt so liest, ja, ich verwende MH jetzt schon seit 25 Jahren. Und dann denke ich halt, oh, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen älter. Also damals habe ich gerade so Schwätzer kennen und so lange verwendet, nicht so lange benutzt er Computer, auch nicht so lange benutzt er E-Mail, so lange benutzt er MH. Also er hat das alles durchgemacht. Und das ist kein Einzelfall. Also das sind eine ganze Menge, bei denen das so ist. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie alt die sind. Also es ist einfach eine andere Welt. Und das habe ich dann auch irgendwann mal eher ein bisschen schmerzlich erfahren müssen, weil ich habe einfach gar nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, das ist alles, wie man das halt so kennt. Und von den Projekten mit den ISO normal zum Durchhören und ihr wahrscheinlich auch, alles so ganz modern, aber bei denen ist es eben ein bisschen anders. Auch ist es so, dass der Code natürlich entsprechend alt ist. Da hat es eine ganze Menge Code drin. Der ist vom Anfang der 80er Jahre. Zu Zeiten, wo es noch kein Copy-on-Write beim Fork gegeben hat. Also wo Fork noch langsam war. Also also hat man sich Forks gespart. Und deshalb irgendwelche nicht so schöne Performance-Optimierungen einbaut, aus heutiger Sicht zumindest. Man hat VFork verwendet. VFork kopiert einfach gar nicht und der Programmierer muss sich dessen bewusst sein. Im Normalfall verwendet man das, wenn man direkt danach einen Execute macht, also Exec aufruft. Dann ist egal, dann muss er eben nicht kopieren. Aber so Sachen sind da in dem Code drin. Es sind auch ganze Menge verschiedene Personen eben mitgearbeitet mit verschiedenen Programmierstilen und vor allem verschiedene Programmierstile aus verschiedenen Jahrzehnten. Also man muss sich das einfach in der Größenordnung vorstellen. Da geht es nicht bloß um ein paar Jahre, sondern da geht es um ein paar Jahrzehnte. Und jetzt das hier habe ich entfernt. Also hier. Die, wo jetzt nicht lachen, die wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Das gibt es seit etwa der 80er Jahre nicht mehr. Das ist sowas, so ein Computer, wo Papier rauskommt. Also kein Bildschirm, sondern man hat einen Drucker vor sich. Man hat eine Tastatur und einen Drucker. Und Ausgabe kommt auf den Drucker. Es gibt kein Bildschirm. Das ist ein Hardcopy-Terminal. Und da war Code drin. Das habe ich wann war das hier? Im Februar habe ich das entfernt. Code mit so einer Prüfung. Also es ist einfach auch ziemlich viel da hängen bliebe in dem Code. Also wenn du mir einen bringst, der ein Hardcopy-Terminal hat, dann wäre ich hoch erfreut, das will ich unbedingt mal live sehen. Für den maintain ich dann einen Patch. Also es ist an sich kein Problem. Man kann MMH auf dem Hardcopy-Terminal verwenden. Der Check hier war nur, dass nicht automatisch ein Pager geöffnet wird. Wenn Pager ist für so Glassy Terminals und das brauchen wir auf dem Hardcopy Terminal nicht, weil da kommt ja die ganze Ausgabe. Also das Konzept von einem Pager braucht man erst, wenn man einen Bildschirm hat. Und der Check hier war nur, ist der Hardcopy Terminal, dann öffne ich keinen Pager und sonst pipe ich in Pager rein. Also dafür ist das da, aber das kann man auch manuell eben sagen, verwende keinen Pager. Oder ich sage, mein Pager ist halt Cat. Also der einfachste Fall. Aber da war ein Check drin. Ja, jetzt sind vor allem in der Zeit ab da, wo es in wo MH in Kalifornien weiter bearbeitet worden ist und dann nach Richard Coleman eben im Internet, NMH. Da war da das Persona, die an dem Code geschafft haben, da hat es keinen Chef mehr gegeben. Also es war da lauter Peers, alle waren gleichgestellt. Es sind halt Persona was gemacht und es hat eine ganze Menge alte Nutzer gegeben. Und aus Respekt vor der anderen Leute sind im Normalfall alle Änderungen, die dazukommen sind, immer optional einbaut war. Sodass sie optional sind. Das heißt, jede Neuerung im Code ist standardmäßig deaktiviert, damit sich für die alte Benutzer eben nichts ändert. Das ist eine nette Sache. Man will die ehrenwerte Nutzer, die will man nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Und wer will schon entscheiden, welche Änderung jetzt sinnvoll ist und welche nicht? Also hat man es einfach optional einbaut. Und wenn man das haben will, muss man es eben aktivieren. Und das ist halt über Jahrzehnte so gegangen. Und die Folge ist jetzt eben, dass man MH oder NMH wunderbar benutzen kann, wenn man nur englische ASCII-Text und keine Attachments und sowas in Mails hat und auch sowas nicht kriegt. Dann kann man MH wunderbar benutzen, eben in dem Zustand, wie es damals so war. Aber wenn man modernes E-Mailing machen will, dann... Also ich habe Ende 2009 angefangen und ich war dann so im Frühsommer 2010, habe ich gedacht, jetzt ist mein Setup eigentlich auch mal benutzbar. Das war für mich kein großes Problem, weil wenn ich konzeptionell überzeugt bin, dann kann ich ganz schön leiden. Und ich habe eben ganz schön gelitten. Und dann gibt's da das Buch von Jerry Peake, der hat ein Buch zur NMH und MH geschrieben. Und wenn man die 600 Seiten dann mal so durch hat oder zumindest überflogen hat, dann findet man auch raus, was es denn da noch so alles an Features gibt, die man ja nur aktivieren muss, wenn man sie nur mal gefunden hat. Ja, also es ist ziemlich hart, also die Einstiegsschwelle ist ziemlich hoch. Man muss erstmal monatelang konfigurieren. Und das wird auch so ein Grund sein, dass die unter euch, die sagen würden, ah, das ist eigentlich interessant, dass die halt im Normalfall scheitert. Die gucken sich das mal an und denken dann, oh, was ist denn das? Quoted Printable Codierung. Habe ich noch nie gesehen. Und dann hat man halt irgendwann auch nicht mehr so arg viel Lust da drauf, wenn das nicht funktioniert und das nicht funktioniert und Attachments muss man alles von Hand machen. Und bevor man dann überhaupt bei dem Zustand ankommen ist, der benutzbar ist, hat man dann schon Aufgabe. Ist natürlich kein Problem für die etablierte User-Gemeinde, weil die haben ja alle schon ihre Configs, die so groß sind und die funktionieren einfach. Ja, das war so die Situation, zu der ich gekommen bin. Und dann habe ich im Frühjahr 2010 habe ich das gerade so eingerichtet gehabt, war begeistert, nur es hat halt so seine Schwäche gehabt. Ich habe ein Projekt für die Uni gebraucht, also habe ich gedacht, da könnte man doch was machen. Ah, da gibt's Google Summer of Code. Schreibe ich doch mal die von NMHA, ob sie nicht einfach ein Google Summer of Code Projekt machen möchte. Und ich bewerbe mich dann und mach das dann und lass es errechnen an der Uni und krieg sogar noch Geld dafür. Das wäre quasi optimal gewesen. Es ist letztendlich dazu gekommen, weil einfach der Aufwand zu groß wäre und NMH, es war zu kurzfristig, NMH ist zu klein und ja, aber es hat sich auf jeden Fall eine Diskussion auf der Mailingliste entwickelt und wo man dann überlegt hat, was müssten wir denn mal so ändern und so. Und die Diskussion, da habe ich fleißig mitdiskutiert und dann sind halt nochmal 10 und 20 Mails und über die Liste gegangen und irgendwann hat sich's immer mehr wie ein Flame War erklärt und irgendwo bin ich da ganz Mitte drin gesteckt und habe argumentiert, dass NMH eigentlich nur ein MUA sein muss und das hier nicht braucht und das hier nicht braucht und die haben gesagt, ja, aber das war schon immer so und das braucht man und das hat seine Vorteile und auf jeden Fall ist ganz schön zur Sache gegangen und die haben festgestellt, dass die halt doch ein bisschen anders sind, wie ich das so gewohnt war von Softwareprojekten. Ja, dann war es eine Weile still. Ich habe dann statt dem NMH-Projekt habe ich halt ein Maskmail-Projekt gemacht. War genauso gut. Und dann im Sommer 2010 bin ich dann nach Südamerika, Urlaubssemester. Urlaubssemester heißt, man muss 3 Monate schaffen. Ich habe gedacht, ja gut, als Informatiker ist egal, wo man auf der Welt schafft. Und NMH, das hat mich eigentlich immer noch interessiert. Da frage ich doch mal an. Habe auf der Mailingliste gefragt und habe dann der Michael Richardson aus Kanada gefunden, der gesagt hat, ja, wenn du an NMH schaffen willst, kein Problem, ich habe da so eine kleine Firma und wir machen da was. Er betreut mich, damit war das dann geregelt, das Offizielle. Und ich habe dann in Argentinien 3 Monate lang an NMH geschafft. Mit dem Ziel, dass im zitierten Text in Antworten, dass da die Umlaute korrekt dekodiert werden. Also von Quoted Printable in so, wie man es haben will. Das war mein Ziel. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das Ziel ein bisschen zu hochgegriffen war und dass es kein Wunder ist, dass genau das Problem in den letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht gelöst worden ist, sondern dass jeder sich halt das Skript außer rumbaut hat, weil das ist ziemlich verzwickt, genau der Teil. Also das kürzere, komplizierteste Sache überhaupt. Und ich als Anfänger habe gedacht, naja, ich habe es halt besser gewusst. Ich habe dann meine Zeit genutzt, um hauptsächlich einzusteigen in das Projekt. Also ich habe ganz viel Code gelesen, ich habe versucht, den Code die Organisation vom Code zum Verstanden, wie das überhaupt intern abläuft, haben dadurch natürlich auch ganz viel über NMH selber gelernt, wie es dann anwenden kann. Meine Konfiguration habe ich verbessert und so. Und haben kleine Patches eben an Liste geschickt. Also kleine Bugs, die man findet, Mainpages, die jetzt korrekt sind oder so. Und so ist das dann wieder da ein bisschen aufgeklebt. Und ihr habt denkt, Attachments, das ist eigentlich was, das braucht jeder heutzutage. Und das wäre eigentlich cool, wenn das Attachment-System, das es da schon gibt, wenn das einfach standardmäßig aktiviert wäre. Und wenn das vielleicht ein bisschen komfortabler zum Benutzer wäre. Wenn man da nicht immer doch nur 2 Kommandos manuell ausführen muss, damit es funktioniert und so. Und haben da was ausgearbeitet, dass es zum Beispiel eine Mail, die nicht ASCII-Zeichen enthält, automatisch in MIME konvertiert. Das gibt's alles. Bisher hat man das eben manuell entscheiden müssen, will ich ein MIME-Message oder nicht. Und der User hat dann, wenn er nicht aufpasst hat, hat er eben Binärdata in nicht MIME verschickt, was nicht so sein sollte. Ja, auf jeden Fall haben das automatisiert. Kann dann meinen Patch vorschlagen und dann ist halt mal wieder losgegangen. Und das, ja, ich habe dann hart argumentiert, kann das alles im Archiv nachlesen. Und es hat mir irgendwie schon ein bisschen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Vor allem, weil ich der Meinung war, dass ich wirklich überzeugende Gründe habe. Und es hat auch einzelne Leute gegeben, die da meiner Meinung waren. Aber wie das halt ist, so unter Peers, keiner traut sich dann zum sagen, ja, so machen wir es oder so machen wir es nicht. Und da hat es dann halt so, es gibt halt manchmal so Bremser und die halt bremst. Und dann ist aus dem halt nichts weiter. Ja, und dann bin ich zurückgekommen, habe wieder alle möglichen andere Sachen gemacht. Und das Thema Masterarbeit ist aufgekommen. Und die Frage ist, was mache ich? Ah, da gibt es ja eine NMH. Und in Südamerika habe ich monatelang Zeit gehabt, darüber nachzudenken, über die Situation. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, das Ganze zu modernisieren. Und ich habe lange abgewägt und bin dann aber doch zu dem Ergebnis gekommen, dass sich da ein Fork dafür lohnt. Ein Fork, bin ich der Meinung, muss man sich gut überlegen, bei so größeren Projekten, bei etablierten Communities, muss man sich auch überlegen, ob man dasselbe überhaupt stemmen kann oder nicht. Also ein Monat Enthusiasmus am Anfang, das reicht halt eh bald aus, sondern da geht es um eine langfristige Sache und auch da geht es um technische Fähigkeiten. Ich als junger Hüpfer programmiere seit 2007 oder so, 10 oder vielleicht auch 2006 und da sind Leute dabei, die benutzen NMH schon seit 25 Jahren und programmieren da drin. Also da gibt es Leute drin, die kennen seit davor ANSI C. Und also ANSI C, das war 89. Und die sind wahrscheinlich in den 70er Jahren schon C programmiert. Und ich als junger Hüpfer komme her und sage, ich mache jetzt alles besser. Also man muss das, glaube ich, schon abwägen. Trotzdem bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich spalte auf, ich kopiere den Code und mache selber, entwickle in eine andere Richtung weiter. Ja, jetzt Masterarbeit, genau mit dem Thema NMH aufzupolieren als MMH. MMH ist meine experimentelle Version, so heißt es offiziell. Aber inzwischen muss ich sagen, es ist halt doch ein Fork draus war. Allerdings ist alles bisher noch nicht veröffentlicht. Also das Repository ist öffentlich, aber die Ankündigung auf der Liste, also es gibt eine Ankündigung von mir, dass ich da was mache, aber so offiziell released ist noch nicht. Da gibt es die Regel Release Early, Release Often. Ich sollte da aktiv werden und das ist auch für den April geplant. Bisher war es einfach nicht so weit. Ja, wie ist das da jetzt so abgelaufen? Das hier ist der Traffic auf der Mailingliste. Hier nach Jahren 2003, 2004, 2010, 2011, 2012. Auf der NMH Workers Mailingliste. Und jetzt kann man da gucken, wie das bei mir war, wann war ich da aktiv. Und das hier, das ist da, wo ich mit dem Vorschlag gekommen bin, dass man ja da so ein Google Summer of Code Projekt machen könnte, das dann zum Flame War war ist hier. Der Hanna, da war dann nicht so arg viel los. Das war, wo ich in Südamerika angefangen haben, gerade zum Schaffen. Wo dann hier die große Diskussion aufgekommen sind, wie das denn jetzt so ist mit dem Attachment Patch. Das hier hat nichts mit mir zu tun. Das hier auch. Hier, das ist Anfang Dezember. Das ist genau eine einzige Mail von mir, die genau hier am Anfang ist. Nämlich, dass ich inzwischen seit 2,5 Monate oder so andere experimentelle Version schafft, dass ich noch nicht so weit bin, aber dass ich da was tue und ich will sie bloß mal drüber informieren. Und also bös gesagt, vielleicht haben sie Angst gekriegt. Aber es liegt nicht bloß da dran. Die haben nicht bloß Angst gekriegt, sondern es hat sich was getan. Und das ist toll, dass sich was getan hat. Ich schätze mal, das letzte Release, 1.3 oder so, war wahrscheinlich irgendwo Hanna. Und das Release 1.4 ist hier und das Release 1.5 ist hier. Also es tut sich jetzt was nach jahrelang wenig Entwicklung, wenig Traffic. Und das ist einfach schwer. Also dass auch bei denen was abgeht. Ja, ihr könnt vielleicht hier mal. Ich habe hier das Mailingliste-Archiv. Oh, so wollte ich das nicht. Hier sieht man eben die Mails, die ich geschrieben habe. Es war eigentlich gar nicht so viel. Das hier ist meine Zeit in Südamerika. Und das hier ist Google Sum of Code, die 11 hier oben. Die 4, keine Ahnung. Und das hier ist die eine Mail, Anfang Dezember. Und die Mail, da steht bloß drin, dass ich gerade in der E-Mail-Flut ertrinke. Dass plötzlich so viele Mails kommen, dass ich gar nicht mehr nachkomme mit Lesen. Das war dann im Januar. Jetzt gibt es hier, wie machen wir das? Das ist zum Beispiel zur Inbox-Datei. Da fängt es hier mit From an und dann kommt erster Mail und es geht weiter hier jeweils. Und wer kennt Paul Wixie?
Persönlich?
Wer weiß, wer das ist? Paul Wixie ist der, der der Wixie-Cron geschrieben hat. Das ist so die populärste Cron-Implementierung von BSD. Das ist der, der beim ISC ist. Das sind die, die Bind und DHCP entwickelt. Ja, vielleicht muss ich anders suchen. Da gibt es hier eine Mail von ihm. Und zwar 26. Dezember. Also am 8. Dezember oder so hat ihm mein Zeug ankündigt, dass ich da an was schaffe. Und dann schreibt er hier. Also er war MH-User und hat dann irgendwann aufgehört. Vielleicht so was. Ja, also da, wo ich dann gesagt habe, dass ich was mache und die hat plötzlich angefangen, dann haben sie einfach furchtbar viel rumdiskutiert, weil eben genau das Problem da war, es sind lauter Peers und keiner wollte am anderen auf die Füße standen. Und es ist einfach halt vorwärts gekommen, man hat alles optional gemacht und man hat alles alte behalten. Und das, die Mail hat eigentlich erst alles wirklich ins Rollen gebracht. Erst dann ist es vorwärts gegangen. Dann hat, er sagt hier, let's push forward aggressively. Und das ist dann passiert. Dann haben sie plötzlich angefangen, loszulegen. Und haben auch mal Sachen weggeschmissen. Also davor hat man immer bloß so, also wie er halt schreibt hier, mit den Eggshells, also die haben alle aufgepasst. und jetzt das Markierte hier, es ist vielleicht schade, dass das dann spät gekommen ist. Also da war ich schon viel zu weit weg in meiner experimentellen Version, die zum Erfolg geworden ist. Ich habe eben schon mein eigener Weg gefunden, um zu modernisieren. Ich habe eben schon selber geschafft und das, was im letzten Monat passiert ist, da haben die zum großen Teil das Gleiche gemacht, was sie auch gemacht haben. Schade. Aber es ist vielleicht auch gut, dass es so ist, weil es gibt da Unterschiede. Also bei mir gibt es keinen MTA mehr. Bei denen gibt es eben einen. Die haben immer noch alle möglichen Features da drin, die bei mir einfach rausgeflogen sind. Und ich kann eben selber, ich kann einfach revolutionär sein, ohne dass ich irgendwas diskutieren muss, ohne dass ich Leute, die schon viel länger dabei sind oder so, dass die sagen, das Feature, das nutze ich seit 2 Jahrzehnten, das kann ich jetzt nicht rausschmeißen. Ich mache es einfach so, wie ich denke, dass es sinnvoll ist.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Warum schadet es, wenn so ein MSA dabei ist? Das ist ja eher ein eigenes Programm.
Das ist ein eigenes Programm, ja.
Und ich meine, ob das eigene Programm dann anders häufig oder Teil von dem Projekt ist?
Das schadet aus meiner Sicht deshalb, weil das muss ja auch jemand maintainen. Und wenn das da drin ist, dann müssen es die eigenen Leute machen. Also in meinem Fall muss es ich machen oder eben die von NMH. Das sind so ein paar Entwickler, die alle was nebenher zum Tor haben und ein bisschen was da drin machen. E-Mail ändert sich über die Jahre, hat sich vor allem geändert und so manche Sachen sind einfach nie modernisiert worden. Also man braucht einfach Arbeitskraft, um sowas zu machen. Und
so ähnlich wie mit Q-Mail oder so.
Ja, also ich bin der Meinung, dass es eben viel, viel bessere MSAs gibt oder MTAs gibt und dass es besser ist, ein guter zum Verwenden, als selber irgend sowas zu machen. Und wenn ich sowieso bloß so ein Fallback habe, dann kann ich es eigentlich auch gleich weglassen. Dann installiert man sich lieber irgendwas Ordentliches. Und heutzutage, also Postfix ist einfach sehr gut. Wieso das nicht verwenden? Das ist quasi überall verfügbar. Und wieso das nicht verwenden? Wieso muss man alles selber haben? Genauso als MDA, der Procmail, das ist halt einfach gut. Da gibt es Dokumentation zuhauf. Und es ist wahrscheinlich einfacher, da Tutorials zu finden, wie wenn ich alles selber habe. Und das geht halt weg von dem bisherigen Ansatz, wo MH war, also war Nachfolger von MS, vom Mail System, das ist ja All-in-One-Lösung. Du nimmst das und dann hast du alles. Und von dem geht es eben weg, weil ich glaube, die Softwarewelt ist eben inzwischen anders. Es gibt viel mehr Austausch. Man hat die ganze Software automatisch als Pakete schon. Also ich sage, gib mir ein MTA, gib mir ein MDA, gib mir ein MRA, dann habe ich sie. Genau. Und deshalb meine ich, die Development-Leistung, die es gibt, die sollte man zentrieren auf den Kern. Und der Kern ist eben der User-Agent. Deshalb alles andere weg. Ja, der übliche Verlauf von der Anzahl der Zeilen Code in einem Projekt. Da gibt es olo.net, wer das kennt, da kann man das ISAF für alle möglichen Projekte. Das sieht irgendwie so aus. So, das ist so ein üblicher Verlauf, Anzahl der Zeilen Code nach Zeit. Es wächst ständig an und irgendwann tut man nicht mehr so viel und dann ist quasi das Projekt matured. Das ist ausgereift und dann passiert nicht mehr so viel. Manchmal geht es auch so. Und manchmal auch in so Stufe rauf und dann mal wieder runter und dann wieder so. Gut. Bei mir sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also ich finde, das ist einfach ein gesunder Entwicklungsverlauf. Das fängt hier links 1999 an. Also da fehlen Jahrzehnte davor. Die gibt es irgendwie als SCCS-Datei und sowas. Und von der ersten Zeit von Coleman, also von 96 bis 99, gibt es irgendwie gar nichts. Und also man hat jetzt nur das hinten aus. Ja, es waren 50.000 Codezeiler, jetzt sind es knapp 30.000. Ja, also ich habe das schon mal erzählt mit 2000 Codezeiler bei DWM, wie das so in etwa ist. Das kann man am Wochenende, kann man da durch sein und verstanden und also losarbeiten können, sage ich mal. Maskmail hat 10.000 Codezeiler. Das ist das, was Zacklers Projekt sagt, 10.000 Codezeiler, das ist so, mehr soll es nicht sein. Da brauchen wir etwa einen Monat, bis man da irgendwie drin ist und losarbeiten kann. Und deshalb ist bei mir auf jeden Fall das Ziel, wenig zu machen. Weil dann ist viel einfacher, nein zum Kommen, zum Entwickler. Weniger Codes sind weniger Bugs. Das brauchen wir. Da haben wir hier ein Zitat von einer berühmten Person. Also es sind eine ganze Menge Leute und sowas gesagt, aber wenn das Dijkstra sagt, dann hat das vielleicht noch ein bisschen andere Wertung. Ich übersetze vielleicht mal. Also es geht darum, dass die Formulierung Codezeile, die man produziert hat, dass das überhaupt nicht zutreffend ist, sondern man sollte viel eher sagen, Codezeile, die man ausgeben hat. Also das Code produziert, das ist wie wenn man statt Code ausgeben, das ist wie wenn man eben in der Buchung auf der falschen Seite bucht. Also mehr Code ist eigentlich nicht anzustreben. Das ist, da geht dir Geld aus durch mehr Code, weil du musst viel mehr Maintainer, du hast viel mehr Bugs. Und deshalb das Ziel eben, weniger Code zu haben. Oder nur dann Code, wenn es ihn auch wirklich braucht. Und deshalb zum Beispiel auch die Hardcopy-Terminal-Unterstützung raus. Also man könnte ja sagen, vielleicht hat es ja mal jemand. Aber ein besseres Beispiel vielleicht, Unterstützung für so uralte E-Mail-Adress-Formate. Und zwar ist das, ich glaube aus dem Usenet kommt das, dass die E-Mail-Adresse bob@leerzeichen.host heißt. Das hier, da schreibt man heutzutage einfach @ dafür. Aber es war halt Code drin, der auch den Fall nochmal abprüft hat. Das mag es ja vielleicht geben, aber da sage ich einfach, an so vielen Stellen hat es so Kleinigkeiten, wo irgendwie gibt's da noch so ein Feature und das könnten wir auch noch unterstützen, weil irgendjemand, der kriegt da ab und zu doch noch so eine E-Mail.
Das ist sowas, den wir vorhin noch nie gesehen.
Das habe ich entfernt. Also, das könnte es ja vielleicht schon noch geben, aber da tut es mir leid, das ist einfach, wer das will, muss halt NMH verwenden. Also, das ist mein Kompromiss, den ich eingegangen. Da spare ich mir 500 Zeilen Code oder so an mehrere Stellen. Und da sage ich halt, gut, das gibt es dann halt einfach @. Oder man muss das halt geeignet übersetzen, man muss dann halt irgendwie das mit Sendmail dann umbauen.
Also, du kennst die Host-Ausrufezeichen Mob oder so?
Ja, so Bang Pass.
Ja.
Die haben wir rausgemacht. Ja. Das gibt es schon noch, das verstand ich auch, aber um die paar User, also das sind meistens sowieso die Alten, die ihren E-Mail-Client sowieso weiter verwendet, weil sie ihn schon lange verwendet, und mir geht es eigentlich eher um junge User, wie ihr das sind, dass wenn ihr sagt, ja, die Unix-Philosophie ist cool und gibt es da auch einen guten E-Mail-Client, dann kann ich sagen, hier, da ist MMH, den installierst und dann funktioniert das einfach. Also es muss, das ist mein Ziel, installieren und loslegen. Und also mal abgesehen von dem restlichen E-Mail-Setup. Aber was der Mail-User-Agent betrifft, was MMH betrifft, das soll einfach, es soll standardmäßig das aktiviert sein, das man üblicherweise braucht. Und wenn ihr E-Mail mit Umlaute schreibt, dann muss die automatisch konvertiert werden können. Ja, ich habe einfach ziemlich viel weggeschmissen. Dass aber NMH Probleme hat, das war auch schon in den 80er Jahren klar. Da gibt es von dem Marshall T. Rose und dem Romain, die in Kalifornien das entwickelt haben über einige Jahre, die haben da ein Paper geschrieben. Das heißt, gibt es irgendwo im Internet, How to process 200 messages a day and still get some real work done. Ein netter Titel, hat so etwa 20 Seiten, wo sie einfach so einen Überblick über MH geben, was toll ist, was es für Features gibt, was sie neu gemacht haben. Und da sind sie auch kritisch über das, wie denn MH ist. Und da habe ich hier einen Ausschnitt. Es geht um Creeping Futurism. Also die stellen fest, dass es das gibt. Der erste Absatz, der erklärt bloß, was das ist. Nämlich, dass sich über die Jahre immer mehr Features einschleichert und es wird immer mehr und größer. Und hier ab der Stelle, ja, leider betrifft es eben halt auch MH. 6 Jahre lang hat es Entwicklung gegeben. So 10 Programmierer waren dabei. Eben auch die selber, also sie kritisiert sich da auch selber und MH leidet jetzt eben darunter. Das ist 1985. Und dann ist das Beispiel, dass das Send-Kommando, Send schickt der Mail raus, das hat 25 Switches, also so Kommandozeile-Switches, die sichtbar sind und nochmal 9, die nicht dokumentiert sind. Die sind nur für den internen Gebrauch. Also sind es 34 und wenn man jetzt send-help aufruft, dann listet es die alle auf und die sagt, das ist dann so viel, dass nicht mehr auf der Bildschirm passt. Das sind halt die Bildschirme von damals. Wahrscheinlich war da das Bessere, die hätten nicht nur 25 Zeiler gehabt, sondern wahrscheinlich 30 oder so oder vielleicht auch 35, auf jeden Fall hat es gereicht. Ja, und dann meint sie, hier 5, das ist ja Footnote. Die haben jetzt das Ausgabeformat ein bisschen geändert, deshalb passen jetzt wieder alle nah. Aber, und das hier ist halt der Humor, das ist nur eine temporäre Lösung, weil ohne Zweifel wird Send in den nächsten Jahren eben endlos viele Switches aufsammeln. Also das ist dann halt Extrapolation von der Erfahrung. Also die in 25 normale Switches und 9 nicht sichtbare. In MMH, hier sind die Switches, 8 Switches und einer ist versteckt. Also wenn hier Minus davor steht, dann heißt er, ist nicht sichtbar, der Debug-Switch. Die in 25 CAT und zudem 9 versteckte. Also das ist halt, was ich mache, ich tue einfach ausmische. Deshalb habe ich jetzt eben auch 20.000 Zeiler Code weniger. Ich muss zugeben, 10.000 von den 20.000 Zeiler, die ich rausgeschmissen habe, war Code, der bloß noch aus archivarischen Gründen da drin war. Also der ist gar nicht mehr kompiliert worden, der hat gar nicht mehr kompiliert, der war bloß nur da. Aber die anderen 10.000 Zeiler, das ist sowas, das ich hier rausgeschmissen habe. Die ganzen Features, die manuell aktiviert werden müssen, mit Switches, das habe ich alles einfach entsorgt und es ist standardmäßig aktiviert. Ja.
Was zum Beispiel, was jetzt standardmäßig aktiviert ist?
Attachments. Also es gibt einen Attachment-Header, wenn man den einfügt, dann kann man da einen Dateinamen übergeben und das wird als Attachment angehängt. Und das hat man, vorher hat man ein so ein Switch braucht, der gesagt hat, wie der Attachment Header heißt, und einer dann in welchem MIME-Format der das dann nein macht. Die kann man dann als Default nein setzen, die Switches, dass die automatisch jedes Mal dazugehängt werden. Die muss man nicht immer auf der Kommandozeile ergeben. Aber das hat man halt von Hand machen müssen. Das gibt es nicht mehr. So, jetzt denke ich, dass es am sinnvollsten wäre. Ich zeige einfach euch mal, wie man da damit anfängt. Also ich habe hier noch MMH installiert, aber gleich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Nö. Weil ich immer im Tester bin, habe ich auf den Ordner, den habe ich für mich selber schreibbar gemacht. Dass ich nicht immer als Root installieren muss und trotzdem den Standardpfad verwenden kann. Ich habe es mir schon mal erleichtert. Ich habe das Ding einfach schon mal runtergeladen. Ich weiß im Moment noch nicht, wie man über das Git Web Interface cloned. Also da muss ich mich irgendwie mal noch damit befassen. Bisher kann man eben bloß Snapshots abspeichern. Die URL zeige ich vielleicht mal geschwind. git.marmaro.de und dann findet man hier MMH und dann kann man sich eben hier einen Snapshot runterladen. Ja, ich habe den Snapshot schon hier. Entpack. Und bin jetzt hier drin. Da hat es verschiedene Dateien. Zum Beispiel eine README-Datei, die hoffentlich aktuell ist. Und eine Install-Datei, noch viel besser. Und da ist das dann hier beschrieben, dass man erstmal hier Autogen aufrufen muss. Der legt mir irgendwie die ganze Sache für das Auto-Zeugs, für das Auto-Hell. Dann Configure. Minus Q heißt, mach mir keine Ausgabe, weil die interessiert mich nicht. Und er listet aber auf, was er dann so gemacht hat, welche Flex er benutzt hat und vor allem, wo er nah installiert. User Local MMH und dann Bin, Lib etc. und Main Pages. Zudem, dass er Sendmail gefunden hat, nämlich unter user-sbin-sendmail. Das ist halt so eine Standard-Location, das ist einfach ein Link auf Mask-Mail bei mir. Und die Mail-Drops von dem System liegen unter var-mail. Genau, und dot-locking, das kann man auch ändern, da kann man auch andere Locking-Arten verwenden. Ja, und dann sage ich make. Make-s heißt mal wieder silent. Sag mir alles, was du machst, weil der macht eben eine ganze Menge. Na, vielleicht wäre es auch nett, das hier zum Zeigen. Er kompiliert halt jetzt die ganzen Tools, ersetzt in den Main Pages irgendwelche Sachen und also es ist ziemlich viel automatisiert, generiert auch irgendwelche Main Pages. Das ist nicht meine Arbeit, sondern das war schon so. Also da habe ich echt viel gemacht. Ja, und ist dann fertig. Ah ja, Tafel. So, kompiliert ist, dann installiere ich mal. Funktioniert bei mir als Nicht-Root, weil eben der Ordner den gibt schon mit meinen Rechten. Und dann ist da alles drin. Hier gibt es den Ordner Bin mit haufenweise Tools. Also das sind die ganzen Tools, die zu MMH gehören. Also hier Folder, um einen Ordner zum Wechseln. Comp, Compose, eine neue Mail zum Ersteller zum Beispiel. Next, nächster Mail. Previous. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Sehen wir gleich in Action. etc. Das sind alle möglichen Vorlagen. Verschiedene Arten, wie man Mails auflisten kann. Vorgabe für ein Reply, wie ein Reply, was für Format man da verwendet. Das ist, um Mails anzeigen zu lassen. Und die hier, um neue Mails zum Verfassen, Digests zum Generieren, Forwards und lauter so Zeugs. Lib, das ist eigentlich hauptsächlich Debugging-Zeugs, bis auf das hier. MMHRAP, kommen wir gleich dazu. Und Manpages. Manpages sind dort Hauptdokumentation. Die sind ziemlich umfangreich. Zu jedem Tool gibt es eine. Zu verschiedenen Formate. Und allgemeine Sachen zum Draft-System zum Beispiel, zu den Sequences, wie die funktionieren. MHChart ist ganz nett, ist eine Übersicht über alle Kommandozeileroptionen von alle Tools. Aber sonst nichts, nur die Kommandozeileroptionen. Ah, Intro sogar, sehr schön. Und hier nochmal so was. Tools, die man normal jetzt selber aufrufen muss. Ja, dann lesen wir vielleicht mal MMHIntro. Da ist jetzt alles ganz toll beschrieben. Hier, Powerful Message Handling System, klasse, das haben wir jetzt auf dem System. Und hier, was weiß ich, einfach so eine Kurzeinführung, eine Beschreibung von allen möglichen Tools, was es sonst noch so von Mainpages gibt, irgendwelche Pfade und was auch immer. Auf jeden Fall steht da irgendwo drin, dass man das Tool MMH als erstes mal aufrufen soll, weil da damit initialisieren wir unser System, damit lassen wir es benutzen können. Ich wechsle hier einfach mal ins Terminal. Wenn man nämlich jetzt irgendein Programm verwendet, wie zum Beispiel Show, das war jetzt natürlich, so hätte es jetzt sein sollen. Aber ich sage euch, wieso. Deshalb. Jetzt. So sieht es dann bei euch aus. Also, MMH ist scheinbar nicht installiert. Wir sollten mal das Kommando MMH aufrufen. Ja, welcome und was auch immer. Er hat uns das Verzeichnis MMH erstellt. Da kommt dann alles rein, was Konfiguration ist. Und was er zudem braucht, ist ja Mail Storage. Das ist da, wo er seine Mailverwaltung drin hat. Weil Systemmails kommen unter varmail mailo kommen die raus als Mbox und die muss man eben von da transferieren in das MH-Mail-Format, die Mail Storage. Und da ist der Standardpfad eben ein Verzeichnis Mail. Ja, das lassen wir uns mal anlegen. Und er sagt hier.
Und wenn man nicht Mailbox-Format benutzt, sondern Mail-Dir-Format, dann.
Mail-Dir-Format ist nicht möglich, aus dem Grund, weil das Konzept von MH basiert auf dem MH-Mail-Format. Das ist natürlich.
Wie unterscheidet sich das von Mail-Dir?
In MH, also was gleich ist, jede Datei ist eine Mail. Das ist gleich. In MH sind die benannt nach aufsteigenden Nummern. In MailDir sind die benannt nach irgendwelche Unique Identifiers. Das ist notwendig, weil nur dadurch kann man das Locking vermeiden. Und das ist eben das Ziel von MailDir. MailDir ist quasi MH, wo man kein Locking braucht. Und dazu muss man eindeutige Dateinamen generieren können, die sich jedes Mal ändert. Und das funktioniert halt mit dem System so nicht. Ich habe mir das überlegt, wie ich da damit umgehen will, weil MailDir ist eben halt heutzutage überall und das MH-Format nicht mehr. Aber das wird an die ganz grundlegenden Konzepte einiges, da müsste man groß umstrukturieren. Und ich glaube, wenn man das machen will, da muss man sich sehr genau überlegen, wie man das besser macht und wie man das anders macht und ob man da vielleicht komplett vom Storage-Backend abstrahiert. Da gibt es so ein paar Diskussionen auf der NMH-Mailingliste, wo die überlegen, ob man da abstrahiert und das Backend vielleicht in der Datenbank abpacken könnte, weil dann könnte man indizieren und dann wäre das furchtbar schnell und so. Es gibt Überlegungen, aber da habe ich gesagt, das ist einfach nicht, das ist mir einfach egal, weil es gibt auch so schon genug zum Tor. Und überhaupt, bevor ich irgendwas sowas ändern will, ist mir viel lieber, ich habe mal wenig Code, dann ändere ich nämlich auch viel einfacher und dann kann ich nachher wieder Code dazu packen. Ja, also ich kümmere mich einfach halt drum. Mir gefällt das im H-Format, trotz Locking. Es ist einfach furchtbar simpel. Es ist quasi das Simpelste, was es überhaupt gibt. Es gibt kein simpleres Mail-Storage-Format mehr. Und ja, wer Mail dir will, der muss man sich überlegen, wie man das dann macht.
Ja gut, ich meine, du machst es ja auch so, dass du das, was in der Mailbox, also in Barstool-Mail, irgendwas oder so drinsteht, dass du das dann irgendwie konvertierst oder so.
Genau, das hole ich rüber. Ah. Zeige ich gleich, wie das geht.
Wie ist das, wenn man vorher mit Proc-Mail schon aussortiert hat und mehrere Mailboxen hat?
Man kann von beliebigen Inboxen kann man Mails holen. Ah. Das geht ganz einfach. Ich kann zum Beispiel, also der einfache Fall ist, dass ich sage, Inc. Inc. steht für Incorporate und das holt eben Mails aus dem Standard-Mails-Pool und sagt, es ist gerade kein Mail da, sowas Blödes. Dann gehen wir mal zum User Bob. Der Bob schickt mir eine Mail. Mail Mailo. Subject, da sagt er, Bob hat was zu sagen. Und dann sagt er, hallo, furchtbar kreativ. So, also das Bob hier vorne, das ist der Prompt. Ich habe das bloß so gemacht, dass ihr das unterscheiden könnt. So, jetzt ist die Mail. Da können wir uns gleich angucken. Hier. Mein Mailspool hat eben Größe. Und jetzt sage ich Inc. Und er sagt, er holt eine Datei in die Inbox und gibt hier gleich mal so eine Übersicht. Das nennt sich Listing, Scan-Listing. Sagt halt hier Datum, Absender, Betreff und hier vorne Nummer 2 und das Plus heißt, es ist gerade aktuelle Mail. Mit aktuelle Mail und aktuelle Folder. Der aktuelle Folder können wir mit Folder uns anzeigen lassen. Inbox ist der aktuelle Folder, hat 2 Messages, nämlich 1 bis 2. Wenn man Messages löscht, dann kann es da Lücke geben und es kann vielleicht auch, wenn der erste löscht, dann fängt halt die Nummerierung erst bei 2 an. Das ist egal. Und er sagt, Current ist zweiter Message, ist gerade aktueller. Und ich bin in der Inbox, da kann ich auch mal die Inbox scannen und er sagt hier, ja, jetzt listet er eben hier alle auf. Die Mail, die davor schon drin war und die Mail, die ich jetzt neu komme. Das können wir hier gleich nochmal machen. Jake will mir auch eine Mail schreiben und der macht das ganz einfach. Der schickt mir einfach das Datum. Ich sage Inc. Kommt der Mail Nummer 3. Hier hinter ist nichts, weil kein Betreff da ist. Und wenn ich Scan sage, dann zeigt es mir die 3 Mails an. Ja, dann gucken wir uns doch mal eine Mail an. Show zeigt eine Mail. Wenn ihr nichts hinter angebt, aktueller Mail, aber ich will vielleicht die Mail Nummer 2 angucken. Und dann zeigt er mir die an. Das hier sind Header. Das hier ist der Content. Die Zeile ist MIME. Sagt, es gibt hier einen MIME-Part, der hat Content Type Text Plain. Sowas kann man dann auch entfernen und so. Man kann auch hier oben alles ändern. Die Header sind nicht in der Reihenfolge, da fehlt welche. Die Leerzeile, die ist in der Header auch nicht da. Zum Beispiel alle Received Headers sind weg. Die will ich mir vielleicht nicht erzeigen lassen. Aber vielleicht auch doch, dann kann ich sie wieder aktivieren. Ich kann auch hier die Reihenfolge ändern. Das ist flexibel. Ja, und wenn jetzt bin ich in der Message 2.
Du müsstest aber in der Config-Datei dann machen, oder?
Da gibt es eine Datei. Ja, es ist eine Config-Datei, genau. Ich zeige dir gleich, wie die aussieht.
Nee, ich frage mich halt, also, wenn ihr jetzt spontan mir denkt, von der Mail will ich jetzt aber doch mal die Receive-Headers sein.
Also in Mut gibt es dort Hashtag und dann kannst du einschalten und wieder ausschalten. Hier sieht es dann so aus, show-form. Hier schreibst du dann irgendeinen Name ein, eben wie die Konfigurationsdatei heißt, die dir die Header anzeigt. Die kennt zum Beispiel, es gibt hier eine MHL, ich glaube die ist so. Na, das war sie nicht. Die hier gibt's. Die zeigt zum Beispiel überhaupt gar keine Header. Da kann man sich eben verschiedene Erleger und mit Minusform irgendwas kann man das dann sich so konfigurieren. Wir sind immer noch bei der zweiten Message, wie man bei Folder mit Folder rausfindet. Und nächste Message kriegt man einfach mit Next. Das ist jetzt die von Jake. Von Jake, wo er mir einfach nur das Datum geschickt hat. Man hat also die Möglichkeit, Messages mit Next und Pref, für Previous, hin und her zum Laufen. Oder man gibt hinter Nummer an, dann kriegt man die direkt. Oder es gibt so Aliase, wie zum Beispiel Show P. P steht für Previous. N für Next, L für Last, F für First, A für All, C für Current. Also man kann jetzt hier auch sagen, Show F, dann zeigt er mir der Erste an. Sagt er hier, Message Inbox Erste. Und das ist halt jetzt was, so testen wir von vorher. Gut. Wir können Mails anzeigen, wir können Mails uns auflisten lassen. Wir wollten nochmal Mails einfügen von der anderen Mbox. Wir haben irgendwo Mbox und möchten die Mails reinholen. Zum Beispiel aus dem Mailinglistenarchiv von NMH, die hier liegen haben irgendwo, unter Mboxes. Hier sind sie, sind alles Mbox-Dateien. Und jetzt sage ich ink-file. Und was nehmen wir da? Zum Beispiel 5012. Und er holt die jetzt rein, listet auf, was er alles reinholt. Also er listet jede Mail, die er incorporated, listet er auf. Und die Nummer vorne ist die, die sie nachher hat in dem Ordner. Und er hat sie jetzt in der aktuellen Ordner geholt, nämlich Inbox. Und sagt zum Schluss, dass er die Inbox-Datei nicht gelöscht hat, weil wir haben sie aus irgendeiner Datei geholt. Wenn man es aus dem Mailspool holt, dann soll sie da eben rausgelöscht werden. Dass man sie nicht beim nächsten Mal die gleiche Mails wiederholt. Aber man kann natürlich jederzeit minus truncate oder minus no truncate verwenden. Wobei man die Switches alle so abkürzen kann, dass sie eindeutig sind. Also no true und dann wird er sie nicht löschen, wenn ich jetzt eine Mail reinhole. Ja, aber das war jetzt ein bisschen blöd. Jetzt sind die alle in der Mailbox, in meiner Inbox. Da wollte ich sie eigentlich gar nicht haben. Das heißt, mir sollte sie eigentlich verschieben. Alle Mails, die mir jetzt frisch reingeholt haben, die verschieben wir in einen anderen Ordner. Und zwar machen wir das mit Refile. Refile, da bin ich im Überlegen, ob das Kommando demnächst vielleicht nur noch Refi heißt, weil die Tasten sind so angeschickt auf der Tastatur, dass ich mich da immer vertippe. Und außerdem ist es furchtbar lang, Refile. und zwar Message 4 bis zur letzten. Das war da die und die schiebe ich jetzt in den Ordner. Ordner war dann immer mit Plus eingeleitet. Alles, was mit Plus anfängt, ist ein Ordner. Zum Beispiel in der Ordner NMH. Ah, den Ordner gibt es noch nicht. Er fragt mich, ob ich ihn haben will. Yes. Und jetzt können wir zum Beispiel hier mal gucken. Da gibt es einen Ordner Inbox, einen Ordner NMH. Und ich kann auch sagen, Folder plus NMH. Sagt mir 142 Messages. Und Folder.inbox. Oh, so. Drei Messages. Scan Inbox. Ja, also wie ihr das halt kennt. Hier hat es momentan nirgends ein Plus. Es ist halt kein Message aktuell. Das war vorher die Message Nummer 4. Wenn ich Show sage, dann no current message. Müssen wir halt hier Show L sagen oder so. Ja, das Scan-Listing, das gefällt einem vielleicht nicht. Wegen dem macht man sicher anderes.
Ich sehe jetzt gerade ein Problem. Mhm. Nämlich, wenn ich mir jetzt anfange, MH zu installieren, ich habe schon ein Verzeichnis, das Mail heißt, und da liegt Mailbox da drin.
Mhm. Du kannst ja beliebiges anderes Verzeichnis wählen.
Ah ja.
Wenn du das Kommando MMH aufrufst, da fragt er die, was du von Pfad haben willst.
Ah ja.
Da kannst du ihn ändern oder später in der Konfiguration. Die Konfiguration ist im Verzeichnis.mmh. Ja. Da gibt es hier Profile. Das ist Hauptkonfiguration. Und da ist hier das Verzeichnis drin. Und Kontext, da speichert er ab, wo der der Current Folder gerade ist. In jedem Ordner selber. Gibt es ja das Hey Image Inbox, Image Sequences und da drin steht dann drin, welches Current Message ist. Ja. Gut, jetzt muss ich mal zeitlich ein bisschen überlegen, was es denn da zum Machen gibt. Ich habe hier einen Kontext, der ist bei mir global über alle Terminals. Das heißt, ich kann in dem Terminal losschaffen und in einem anderen weitermachen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann aber seinen Kontext auch pro Terminal haben. Das heißt, in der Shell bin ich im Ordner Inbox und in der anderen Shell bin ich gerade im Ordner NMH. Kein Problem, muss man bloß Variable MMHC für MMH-Kontext setzen, zum Beispiel auf TMP. X jetzt kann ich hier Folder NMH gängen. Jetzt ist das mein aktueller Folder und hier zeige ich jetzt scan.inbox. So, Kommando wechselt dann automatisch in den Folder. Jetzt bin ich hier im Folder Inbox und hier bin ich aber immer noch im Folder NMH. Gar kein Problem. Also man kann das auch mit mehreren User machen oder so. Gemeinsame Storage für verschiedene User, aber jeder hat seinen eigenen Kontext. Man kann Sequences sind Tags für Messages, kann man global oder privat haben. Und sowas, das ist äußerst flexibel. Ja, gut, hier nochmal zurück, Scan. Wir möchten an das Scan-Format, dann sagen wir Scan-Form. Es gibt ein paar, die sind mitgeliefert, zum Beispiel mein eigenes Scan-Format, habe ich mir erlaubt, da dazu zu fügen. Ja, das funktioniert nicht, weil das noch nicht committed ist und deshalb ist da noch nicht drin. Aber die Datei ist jetzt halt nicht im globalen ETC-Verzeichnis. Das heißt, ich muss sie halt in mein lokales .mmh, in den Ordner kopieren, weil da sucht er dann als erstes. Da kann ich jeder globale Konfigurationsdatei überschreiben. Dann kopiere die mal von hier nach .mmh. Jetzt ist sie da drin und jetzt funktioniert das auch. Und habe jetzt hier bis der anders Listing-Format, Datum erst, hier sind irgendwelche Flex, Nummer, aktueller, hier die Größe der Mail, alle 0 Kilobyte groß. Da ist nichts Großes drin. Also wenn man Anhänge hat oder so, sieht man dann da was. Aber man kann da alles Beliebige haben. Da gibt es, glaube ich, Timely. Es gibt da irgendwie das Format von MailX. Wenn einem das lieber ist, kann man auch haben. Und die kann man sich natürlich auch selber machen. So kompliziert sind sie gar nicht. Also, das sieht vielleicht aus wie die Sendmail-CF. Aber es ist kein Problem. Da gibt es hier MH-Format, eine der Mainpage, die beschreibt ganz exakt, was man alles machen kann, was es für Funktionen gibt und ist ein bisschen länglich, aber man da kann sich da gut einarbeiten. Können wir uns angucken. Der besteht aus verschiedenen Dateien. Da gehört dazu Format Compile, Format Scan. Ja, das sind sie wahrscheinlich. Machen wir es einfach mal so. Also hauptsächlich die 2000 Zeiler. Ja, Compile. Compile, das hier gehört nicht dazu. Sondern Compile und Scan, also 1300 oder sowas. Gut, man kann hier einfach sagen, das hier ist ein If, das hier in geschweifte Klammer heißt, gibt es den Header oder nicht? Wenn es den gibt, dann macht er das R an die Stelle. Das R steht für replied. Das hier ist else. Sonst macht er Leerzeichen und das ist endif. Und so kann ich halt eben sagen, wenn es hier in runde Klammern sind Funktionen, wenn es die current message ist, dann machen Sterne und sonst nicht. So kompliziert ist nicht. Man kann dann hier, da wird es dann komplizierter. Man kann auch rechnen, eben Größe durch 1000 Teile und sowas. Es ist ziemlich, man kann ziemlich viel damit machen. Auch hier so printf, eben zwei Stellen und mit 0 vorne auffüllen. Und zwar nimmt der Monat aus dem Datumsfeld. Also das kann dann auch Datumsheader und sowas parsen. Ist ganz nett. Und für Show gibt es auch sowas Ähnliches. Also das Format, wie man mit Show was erzeigt. Das sieht so aus. Da kann man auch hier sagen, die Header in der Reihenfolge bitte. Und das, was dahinter kommt, mit dem kann ich irgendwas machen, zum Beispiel dekodieren oder es irgendwie besonders formatieren. Eine Leerzeile, irgendwelche Extra-Header, nämlich alle, die nicht hier sind und die nicht ignored sind. Und dann hier unter der Body. Und beim Body kann man zum Beispiel sagen, wenn lange Zeile umbrochen wird, dann wird er irgendwie angezeigt, das ist eine umbrochene Zeile oder so. Kann man sich dann daraus suchen. Ja, jetzt noch ganz schnell was zum Schluss. Standardoptionen. Ich will mein Scan-Listing-Format immer auf mein eigenes machen. Also wir haben hier Diskit und Scan-Form, Scan.Mailo. Ich hätte gern immer mein Mailo-Format. Deshalb kann ich meine Profile-Datei, da kann ich das ablegen. Die Profile-Datei kann man so mit dem VI und mit dem Pfad aufmachen. Profile. Oder man kann einen netten Trick verwenden, auf den ich zufällig gekommen bin, das MMH-Kommando, das das Ganze aufsetzt. Das sagt, du hast ja schon ein Profile. Es ist ja schon installiert, aber du kannst es einfach editieren. Und dann muss man nämlich nur Enter drücken und dann ist man schon ein Profile. Und da sage ich jetzt, wenn das Scan-Kommando kommt, dann nimm die Standardoption form scan.mailo. Das war's. Und jetzt sage ich Scan und habe mein Mailo-Format. Er nimmt das jetzt immer automatisch. Wenn ich vielleicht nicht immer das automatisch haben will, dann erzeuge ich mir einfach einen Link. User Local MMH bin Scan. Den lege ich in meinen persönlichen Pfad nach bin und nenne das jetzt eben zum Beispiel Scan Mail X. Scan Mail X, wenn ich das aufrufe, wird Scan aufgerufen. Aber dafür kann ich hier eben andere Default-Optionen verwenden. Minus form scan.mailX. Und jetzt kann ich ja sagen scan oder scan mailX. Und es wird das gleiche Tool aufrufen, aber mit unterschiedlichen Default-Optionen. Wir müssen eine Mail verschicken, genau. Genau, man könnte einfach einen Alias verwenden. Dass das hier so gemacht wird, liegt daran, dass es damals einfach noch keine Alias gegeben hat. Alias sind mit der C-Shell eingeführt worden. Und deshalb. Andererseits ist es auch so, dass es im Profile alles zentral ist. Es ist an einer Stelle sind alle Alias. Und das Profile könnte man eventuell auch austauschen zwischen Personen. Also an sich kann man alles auch mit Alias machen. Das ist eine historische Sache einfach. Also kann man sich raussuchen, man hat die Freiheit. Verschicken wir Mail. Komm. Du musst
doch eigentlich nur feststellen, als was er aufgerufen wird. Der wird irgendwie genau. Sowas wie $0 oder so. Also.
Genau, der wertet das eben aus.
Ja.
Und es sind halt.
Muss es genauso mit dem Alias auch funktionieren, oder?
Das muss auch funktionieren, ja. Allerdings sind alle Fehlermeldungen dann, da steht ein Scan dran. Und in dem Fall steht bei alle Fehlermeldungen Scan Mail X dran. Also das ist dann schon konsistent. Der User kriegt nichts mit davor. Aber an sich, ihr könnt jetzt machen, wie ihr es möchtet. Das ist einfach historisch, dass es so ist. Ich glaube, ich will es auch nicht ändern. Also das ist einfach furchtbar praktisch und ist auch dann gleich, also wenn du es live änderst, dann ist es in alle Shells verfügbar. Also ich muss nicht alles wieder laden und so. Compose. Folder Drafts. Den hat es früher nicht gegeben, den gibt es jetzt. Yes. Und hier gibt er mir eine Vorlage. Man kann da auch wieder mit minus Form sagen, ich hätte gerne eine andere Vorlage, wo zum Beispiel manche Header schon ausgefüllt sind. Zum Beispiel, wenn ich immer Mails an den Michi schreibe, dann kann ich mir eine Vorlage machen, wo die Adresse schon eintragen ist und schon der Standardtext oder sowas, wo ich dann nur noch eine Zeile ausfüllen muss. Und die Vorlage, das mache ich wieder mit so einem Default-Switch, minus Form Mail an Michi und lege mir da ein Kommando an, kommt Michi. Und dann habe ich sofort eine Mail an der Michi.
Was mich wundert, ist, dass kein Form drin steht.
Den generiert er automatisch. Der weiß ja, wer du bist. Allerdings, du kannst auch einen reinschreiben, dann nimmt er den. Das ist kein Problem. Eventuell wird dein MTA das ja auch nochmal ändern. Also, ist egal, ob es Postfix ist oder so.
Der MTA hat RFC 822, hätte er nichts zu schaffen. Der macht RFC 829.
Aber du willst ja vielleicht umschreiben, dass die Mailadresse auch tatsächlich von dem Host ist. Also, du könntest es zumindest machen. Ob du es machst, das ist eine andere Sache. Du kannst auf jeden Fall einen Anleger und dann schreibst du das rein, was du rein willst. Wir schreiben dann Bob, das Ding dann nochmal, hallo du, hier schreibt man ein Laber. Dass hier Striche ist, sind, das ist da, wo nachher die Leerzeile ist, in der RFC 822. Aber die Striche sind dafür da, dass man die Leerzeile nicht vergisst, und das ist halt so. Man kann, glaube ich, damit umgehen. Und dann schicke ich aus. Ah, genau, das ist eine Sache, das ist die Sache, die unschön ist. Man ist immer in der Shell, aber an der Stelle nicht. An der Stelle wird das Ding heißt What Now Shell. Es wird, die fragt halt immer What Now. Und das ist eine eigene Shell, die in MMH drin ist, um an der Stelle bequem Send eingeben zu können und dann schickt er das raus. An der Stelle kann ich auch zum Beispiel A-List verwenden, um mir alle Attachments auflisten zu lassen. Das ist ein Bug. ich kann hier auch Attach sagen und eine Datei. Na guck, Tab Completion funktioniert zum Beispiel nicht, weil es halt kein normaler Shell ist. Datei-Anhänger. Und jetzt ist die angehängt. Wir können unser Draft nochmal editieren mit Edit VI. Und jetzt sehen wir hier einen Attachment Header. Kann man natürlich auch von Hand hier einfügen. Oder könnten wir es auch schon in seiner Vorlage haben. Gar kein Problem. Ich kann nochmal alles probieren. Na, ich weiß, ich muss danach gucken. Irgendein Problem gibt es da. Unterschreiben. Signatura und Verschlüsselung, das ist ein großes To-Do. Da habe ich mit Phil letzten Montag geschwätzt. Wir haben da uns was überlegt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zum Implementieren. Also ich habe eine Testimplementierung für Signierer, die funktioniert. Und es gibt auch externe Tools, also Third-Party-Tools, zwei Shell-Skripte, die das von Hand machen können. Aber die einzubauen, dass es eben automatisch geht. Das ist noch nicht so weit. Aber das kommt in der nächsten Woche, ist das drin.
Möchtest du es gleich für meine Nachrichten implementieren oder unterstützt auch noch die veralteten nicht mehr?
Bisher in den Tools kann man es als Option so oder so machen. Ich tendiere zu meinem, aber eventuell der das auch so unterstützt. Was immer geht, man kann es immer manuell auch so machen. Also die Möglichkeit hat man immer. Am What Now Prompt kann man mit E oder Edit irgendein Shell-Kommando angeben und dem wird hinter der Dateiname vom Draft angehängt. Und dann kommt man danach wieder zurück an die Stelle. Ich kann hier zum Beispiel.
Wenn du da jetzt gbg minus minus encrypt oder so.
Ah, das sagst. Ich glaube, das werden wir zeitlich jetzt schaffen, aber ich kann eine lange Zeile reinschreiben. Und jetzt machen wir e fmt. So wollte ich das nicht. Hier hat sich auch nichts verändert. Also ihr müsst, der gibt es hier nur auf das Standard-Out aus, aber ihr könnt minus s verwenden. Also, ja, sed-i könnte ich verwenden. Dann verändere ich die Datei. Also ihr könnt hier mir ein Skript schreiben, das zum Beispiel ein Spellchecker ist. Und ich kann Spell aufrufen. Okay, Herrn Kasper. Schade. Aber WC.
Ja,
das
bezieht sich ja dann auf die ganze Datei einschließlich Header. Wenn du jetzt da gbg-encrypt sagen würdest, dann würdest du ja der Header mit verschlüsseln.
Ja, man braucht eben ein Skript, das das macht. Also ein Skript, das da irgendein bisschen Magic macht. Also nur der Rest verarbeitet. Und das Skript soll es dann geben und versignieren und Verschlüsselung soll es eben eingebaut sein. Aber wenn man irgendeine Sonderlösung haben will, dann kann man es hier immer auch haben. Ja, auf jeden Fall sage ich hier dann irgendwann Send und dann ist weg. Das WhatNow-Programm übergibt es an Send. Send tut die Attachments einbauen, macht MIME draus und so weiter. Übergibt es an S-Post. S-Post macht Sachen mit Adress-Header und sowas, verarbeitet BCCs und übergibt es dann an Sendmail und Sendmail verschickt dann tatsächlich. Das war sie nicht. Wo ist der Bob? Hier ist die Mail, die wir jetzt verschickt haben. Und wir gucken sie uns an. Hier, mein Part, also hier oben ist der Header.
Wieso sagst du denn jetzt nicht Show, sondern Mail?
Ich habe hier das MailX-Programm verwendet.
Ja, warum?
Wieso nicht? Also es heißt nicht, dass man nur das eine verwenden soll. Okay. Beim Bob muss ich als erstes MMH installieren. Und dann kann ich es machen. Und er sagt hier mein Part 1, das ist der Text, mein Part 2, das ist mein Attachment und da ist eben mein Mod-Datei drin und die sieht so aus. Aber gehen wir halt hier raus, sagt man halt hier bei Bob MMH. Ja, das habe ich vergessen. Die ganze Tools werden immer nicht Standardpfad installiert, das heißt, sie sind nicht automatisch im Path. Das heißt, man muss das Verzeichnis sein Pass hinzufügen. Allerdings, wenn einem das zu kompliziert ist, kann man auch, da gibt es ein Shell-Skript, mmhwrap, und da kann man dahinter dann alles ergeben und das packt dann automatisch die Pfade um. Also so ähnlich wie bei Mercurial, wo man überall HG davor reinschreibt. Also hier machen wir das mal geschwind. Pass gleich user local mmhbin. Path. Und jetzt sagt man mmh. Okay, wir legen das an. Enjoy. Scan ist noch nichts da. Wir sagen ink. Euer Message ist gekommen. Und wir sagen show. Und da ist sie. Und er sagt hier Part 1, Part 2. Zur Formatierung, das bedarf noch ein bisschen Polishing. Also es gibt noch sowas, mmh List. Da kann ich mir eben auflisten lassen. Was gibt es von meinen Parts? Ich kann die dann auch einzeln speichern lassen, mhstore minus part 2. Und jetzt speichere ich eben nur die Mod-Datei und die habe ich dann eben hier, habe ich das Attachment abgespeichert.
Und er fragt nicht nach, ob er wirklich den Dateinamen verwenden soll?
Er fragt nicht nach, es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, NoAuto zu verwenden. Dann macht er das nicht. mhstore-part2 minus noAuto. Dann speichert das nämlich nach MessageNummer.part und MIME-Type. Allerdings kann man hier in der Konfiguration was Beliebiges haben. Man kann auch sagen, man kann das beliebig aufbauen, wie der Name heißen soll, nach irgendwelchen festen Regeln. Man kann es auch in andere Verzeichnisse automatisch speichern lassen. Oder man kann sagen, wenn eine Datei von dem Typ kommt, dann mach irgendwas. Also wenn eine Audio-Datei kommt, dann spielt sie direkt ab, statt sie zum Zeiger oder sowas. Ist alles möglich.
Also typisches Verhalten, was ich jetzt da gewohnt wäre, ist, gib den Dateinamen Mod als als Default fahren, fragt aber, ob du wirklich handelst.
Ja, wäre Möglichkeit, aus meiner Sicht eine optionale Möglichkeit, weil alles hier dran lässt sich automatisieren und ich will so wirklich möglichst wenig Interaktion haben. Also er fragt, ob er einen Ordner anlegen soll, den es noch nicht gibt. Aber wenn es sich nicht um ein Terminal handelt, dann macht er es einfach. Also sowas wäre dann vielleicht eine Option, dass man eben alles auch in Skripte verwenden kann, komplett non-interaktiv und trotzdem keine Frage kommt oder dass man da YesPipe oder sowas braucht. Sondern es soll alles auch automatisch funktionieren. Das ganze Mail-System ist so ausgelegt, dass man das aufsetzen könnt für automatische Replies oder sowas. Brockmail könnt hier mit aus der Mail, die reinkommt, eine Antwort generieren, die inhaltlich abhängt von dem, was reinkommt und irgendwelche andere Skripte aufrufen oder eine Website updaten oder was auch immer. Das ist da kein Problem. Ja, vielleicht zum Abschluss, weil ich habe leider überzogen, aber ich könnte nochmal eine Stunde lang weiterschwätzen. Ich habe euch noch ganz eine Menge Sachen gezeigt. Also die Advanced Features, die sind noch gar nicht drin. Es gibt unglaublich viel. Und das, obwohl ich auch ziemlich viel Code rausgeschmissen habe. Also es gibt immer noch richtig viel. Und ich kenne lang nicht alle Features. Also ich benutze vielleicht ein Zehntel. Was von dem, was möglich ist. Aber zum Schluss noch was Nettes. Und zwar gibt es da eine Datei, die parst RFC 822 Messages. Die ist natürlich zentral für einen Mail-Client. Und es ist auch so, dass alle Konfigurationsdateien RFC 822 Messages sind. Also wegen dem darf man da keine Leerzeile reinmachen. Das ist ein bisschen schade, aber es sind alles quasi Header-Fields. Hier, das ist der Header von der RFC 822 Message. Und auch alles andere, alles sieht so aus. Das ist natürlich sehr elegant. Man braucht immer bloß das gleiche Konzept, um Konfiguration einzulesen. Ja, und die Funktion, die parst, die ist natürlich überall beteiligt. Und damals in den 80er Jahren da, war im MH eben noch ein bisschen langsam und sie haben einen Profiler verwendet und haben herausgefunden, dass es halt einfach an der Funktion liegt. Die braucht halt einfach extrem viel Speicher. Und dann hat da halt einer optimiert. Zudem parst die RFC 822 Messages in MH-Format, also eure Datei für eure Message, aber auch im MBOX-Format und früher auch im MMDF-Format. MMDF kennt ihr alle nicht mehr, das war auch ein MTA. Den verwendet halt keiner mehr und der Support ist bei mir rausgeflogen. Bei NMH ist er zum Beispiel nur drin. Das ist halt sowas. Vielleicht gibt es ja noch einen, der sowas hat, aber genau. Und hier, read, parse a message und dann fängt es hier halt schon mal ganz toll an. Und jetzt kommt hier Erklärung. Wie das denn so war, also die Trenner bei den MMDF, bei dem MMDF-System sind viermal hintereinander Steuerung A, also das Zeichen. Dann haben sie das halt irgendwie gemacht, dann hat es nicht funktioniert und dann ist wieder was gekommen und auf jeden Fall steht es halt hier so drin, was sie da alles so gemacht haben. Und hier 86, das ist das, was sie erzählt haben. Sie sind hier profiled und haben gesehen, 60% von der CPU-Zeit war die eine Funktion. Und das ist dann schon sinnvoll, an der Stelle dann zum Optimieren. Wenn man wirklich weiß, das ist der Bottleneck, dann muss man halt eben hier. Und er hat es optimiert, bis kleiner 10% war. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schon enorm. Von 100% sind es nachher 40. Also 100% Zeit, dann braucht es nachher nur noch 40% Zeit. Das heißt, mehr als halb so, doppelt so schnell. Naja, er hat tuned a bit, steht da drin. Allerdings. Also, wer sich daran traut und das Ding irgendwie verlangsamt, der wird von ihm seine Kinder und seine Kindeskinder verflucht. Also, ich habe dann der Datei editiert, aber vorsichtig, vorsichtig. Das Problem ist, es wird auch einfach schwierig. Also, das ist eine Extremform von Geschwindigkeitsoptimierung. Und also ihr seht jetzt hier alles Kommentare, wir sind bei 140 Zeichen, da fängt der Code, 140 Zeilen, da fängt der Code erst an. Davor war alles nur Kommentar. Und da gibt es dann hier irgendwelche krasse Makros und Zeugs. Und hier schon wieder Kommentar. Und ja, hier sehen wir es dann gleich. Ah ja, Go-Tos sind üblich. Also das ist einfach einem Code von damals. Aber sie sind manchmal auch sinnvoll eingesetzt. Also ich bin da jetzt so der Gegner von Go-Tos. Aber hier, das hier, der arbeitet mit Internals von der Standardbibliothek. Nämlich der liest, hier wird er die interne Puffer, die Pufferung von, Standard.io, die wird er hier intern ausgelesen. Wie viel denn gerade so puffert ist, bevor er der nächste Block erfordert oder sowas. Also er sagt nicht einfach Getcha, sondern nur dann, wenn er genug im Puffer ist und er macht seine eigene Puffer genauso groß wie die Puffer von Standard.io, damit es da keinen Verschnitt gibt und gar nichts. Deshalb gibt es das Ganze für Linux Standard.io, für Dragonfly und für irgendwas anderes. Naja, also hier habe ich einfach keine Ahnung davor, was das sein soll. Und da mache ich lieber nichts dabei. Also da habe ich dann schon Angst, dass er mich verflucht, aber dass es nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, bevor man das erfasst, dann schreibt man sich erstmal Test Suite. Ich habe leider keine Test Suite. Ich habe es noch nie geschafft, sowas durchzuziehen. Aber die bei NMH, die haben in den letzten Monaten aktiv daran geschafft und haben einiges an Bugs gefunden über die Test Suite. Also das ist schon positive Motivation für eine Test Suite. Und die ist gar nicht so umfangreich. Aber trotzdem immer mal wieder ist ein Commit gekommen, ja, Bug found by Test Suite. Naja, hier ist halt überall so Zeugs, von dem keiner Ahnung hat. Und die Puffer wird dann auch von anderen Funktionen wieder referenziert und so. Also das ist schon ein bisschen verzwickt. Kommentare über Kommentare, damit man auch versteht, was das eigentlich hier macht. Ja. Genau, also so Code gibt es auch. Zum Glück nicht überall, sondern vor allem an der einer Stelle. Und ich hoffe drauf, dass die bei NMH irgendwann mal sagen, hey, wir machen das hier neu. Weil ich glaube, retten kann man da nichts, das ist einfach eine Sackgasse. So eine Optimierung ist eine Sackgasse. Man kann einfach nur neu anfangen und das nochmal neu zum Schreiben. Und die haben bei NMH in letzter Zeit auch ab und zu darüber diskutiert. Und man ist sich, also die Tendenzen sind so, dass die Leute sich einig sind, dass die Compiler heutzutage das besser optimiert, wie die Optimierungen hier sind. Also vermutlich wird Standardbibliothek heutzutage das Ganze performanter nachkriegen, indem er immer nur Getcar verwendet. Aber das sind andere Zeiten und MH ist eben so alt und deshalb ist der Code da. Aber es ist halt einfach nett, sowas zum Finden. Es macht Spaß, wenn man nicht unbedingt daran was ändern muss. Ja, das soll dann der Schluss sein. Jetzt habe ich furchtbar überzogen, so viel habe ich nie überzogen bisher. Ich habe ja eigentlich gedacht, nachdem ich jetzt so gut vorbereitet war und viel improvisiert war und so, habe ich gedacht, ja, dann ist vielleicht ein bisschen kürzer, wer weiß. Schadet nicht. Ja, mich freut es, dass ihr da wart, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Und in der nächsten Woche werde ich was veröffentlichen. Ihr könnt auf der NMH Workers Mailingliste nachlesen, da wird das dann lesen. Auf meiner Homepage wird es zum Lesen sein und ich verlinke es dann auf die Chaos-Seminar-Seite, die momentan noch gar nichts hat, aber bald dann auch der Link zum Repository und was weiß ich auch immer. Also da könnt ihr auf jeden Fall aktuell bleiben. Ja, also danke und bis zum nächsten Mal.